im Hause erhalten bleiben. Und nun hat die Kollegin Elke Ferner das Wort.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist für mich jetzt das zweite Mal, dass ich in diesem Haus zum Thema Schwangerschaftskonflikte, Paragraph 218 und Schwangerschaftskonfliktgesetz reden kann. Wir haben 1992 mit dem Familien- und Schwangerenhilfegesetz die embryopathische Indikation aus guten Gründen abgeschafft. Das bedeutet, dass die mögliche Behinderung des Kindes seit 1992 kein Rechtfertigungsgrund mehr für einen Schwangerschaftsabbruch ist. Stattdessen haben wir damals eine weit gefasste medizinische soziale Indikation beschlossen. Und diese Indikation ist damals auch bewusst weit gefasst worden. Und sie umfasst eben kein alleiniges Entscheidungsrecht der Schwangeren. Auch das ist bewusst so entschieden worden, weil es für diese Indikation im Gegensatz zur Fristenregelung gemäß Absatz 1 des Paragraphen 218a keinerlei Fristen gibt. Und die medizinische soziale Indikation umfasst auch nicht nur die sogenannten Spätabbrüche, sondern auch alle Schwangerschaftsabbrüche in einem früheren Stadium. Und es entscheidet der Arzt bzw. die Ärztin im Gespräch mit der Schwangeren, ob die Voraussetzungen für eine solche Indikation gegeben sind. Und zwar anhand der jeweils sehr unterschiedlichen, sehr individuellen Situation und der Lebensumstände der Frau. Und die passen eben nicht in irgendein Schema hinein. In jedem Fall, das ist unstrittig, handelt es sich für die Schwangere um eine sehr schwerwiegende, eine tiefgreifende Grenzsituation, zumal wenn es sich nicht um eine ungewollte Schwangerschaft, sondern um ein Wunschkind handelt. Und keine Frau geht mit einer solchen Situation leichtfertig um. Sie braucht Information und Unterstützung und nicht nur in der Phase, in der möglicherweise ganz, ganz schwere und ganz existenzielle Entscheidungen zu treffen sind. Wir wollen Beratung und Information von Anfang an. Wir wollen, dass die Frauen bereits mit der Aushändigung des Mutterpasses auch Informationen über ihre Rechtsansprüche nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz erhalten. Und das sind eben nicht nur Beratungen und Informationen für im Falle eines Schwangerschaftskonfliktes, sondern auch für Informationen und Beratungen, die die Schwangerschaft als solche betreffen. Und wir wollen, dass die Frau bereits vor einer Pränataldiagnostik umfassende Informationen und Beratung durch ihren Arzt oder ihre Ärztin erhält, und zwar über die Chancen, die Risiken, aber auch die Aussagekraft der Diagnostik und auch darüber, dass sie ein Recht auf Nichtwissen haben, die Schwangeren, und auch nicht jede Diagnostik, die es gibt, durchführen lassen müssen. Wir haben dies im Gendiagnostikgesetz bereits gesetzlich verankert, und dies wollen wir auch für die übrigen Pränataldiagnostik regeln.
Frau Kollegin Ferner, darf ich vielleicht insbesondere die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zu den bevorstehenden Abstimmungen ins Plenum kommen, bitten, sich erstens auf die Plätze zu setzen und den beiden letzten Rednern mit der gleichen Konzentration zuzuhören, wie das in der bisherigen Debatte, wie ich finde, in einer angemessenen Weise sichergestellt war.
Vielen Dank, Herr Präsident.
Kleinen Augenblick. Wir setzen Ihre Rede fort, wenn möglichst alle dieser gut gemeinten Aufforderung auch tatsächlich Folge geleistet haben. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, oh, das kriegen wir schon hin. Bitte schön, Frau Ferner.
Und wir sind der Überzeugung, dass eben durch diese Information bereits vor der Pränataldiagnostik die Frauen auch gut informiert werden müssen, damit sie eben dann, wenn sie gut informiert sind, auch nicht zu einer Pränataldiagnostik gedrängt werden können, was wir leider auch viel zu häufig hören. Und diese frühe, umfassende Information und Beratung sehen wir in unserem Gesetzentwurf vor. Im Gesetzentwurf Singhammer-Griese-Lenke ist dies nicht vorgesehen. Wir wollen eine ausreichende Bedenkzeit und keine starre Frist. Denn wenn nach einer Diagnostik ein Befund da ist, der eine medizinisch-soziale Indikation rechtfertigen würde, braucht die Schwangere auch nach unserer Auffassung Zeit und Unterstützung, um sich mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin zu beraten, mit ihrem Partner und ihrer Familie beraten zu können oder um sich bei einer anerkannten Beratungsstelle Rat und Hilfe zu suchen. Denn sie, die Schwangere, muss zum Schluss alleine die Entscheidung, eine Entscheidung treffen können, mit der sie auch leben kann. Und wie viel Zeit eine Schwangere dafür braucht, ist sehr unterschiedlich. Das hängt von ihrer ganz persönlichen, ganz individuellen Lebenssituation ab. Und deshalb sehen wir in unserem Gesetzentwurf eine ausreichende Bedenkzeit vor und keine starre Frist, von der nur sehr schwer abgewichen werden kann, wie dies im Gesetzentwurf Singhammer-Griese-Lenke der Fall ist. Was im Einzelfall eine ausreichende Frist ist, kann nach unserer Auffassung nicht der Gesetzgeber vorschreiben, sondern dies kann nur von der Schwangeren selbst und ihrem Arzt oder ihrer Ärztin entschieden werden. In den meisten Fällen werden dies mehr als 3 Tage sein. Es gibt aber auch Konstellationen, wo dies weniger als 3 Tage sein können. Und wir wollen, dass den Frauen, die sich bereits sehr intensiv und umfassend informiert haben, keine zusätzliche Bedenkzeit mehr brauchen, diese auch nicht zumuten, damit sie nicht länger warten müssen. Warum sollen wir einer Frau, deren Kind nicht lebensfähig sein wird, weil es beispielsweise kein Gehirn hat oder lebensnotwendige Organe fehlen, eine weitere Wartezeit auferlegen? Warum sollen wir einer Frau, die einen schwerwiegenden Gendefekt vererben kann und sich mit dieser Problematik möglicherweise schon während einer früheren Schwangerschaft sehr intensiv auseinandergesetzt hat, über diesen Umweg der 3-Tage-Frist für den Arzt zwischen Befund und Indikationsstellung noch eine Wartezeit auferlegen? Und warum sollen wir einer Frau, die bereits ein schwerstbehindertes Kind hat und all ihre Liebe, all ihre Zeit und ihre Kraft für dieses Kind und ihre Familie braucht, noch eine Wartezeit auferlegen? Das ist unbarmherzig und es verletzt die Würde der Frau. Neben dem Lebensrecht des ungeborenen Kindes müssen wir auch die Würde der Frau achten und wir müssen den Respekt für ihre ganz persönliche, für eine tiefgreifende und schwerwiegende Entscheidung aufbringen, eine Entscheidung, die sie für sich selber und in einer ihr angemessenen Frist treffen können muss. Und auch die Ordnungswidrigkeiten, das ist eben schon gesagt worden, tragen eben nicht dazu bei, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patientin gestärkt wird, sondern es wird ein Abweichen sehr viel weniger möglich machen. Ob Zeit genug da ist, hängt nach unserer Auffassung nicht von diesen 3 Tagen ab. Denn in diesen 3 Tagen kann eben nicht geklärt werden, wie es ist, wie die Situation ist, ob das Kind in eine Regelschule gehen kann, in eine Regelkita oder ob es, wie leider viel zu oft in unserem Land, in Sondereinrichtungen besuchen muss.
Frau Kollegin, wir müssen jetzt so langsam.
Ja, bei den anderen ist es auch immer sehr großzügig gehandhabt worden, aber ich komme zum
Ende, Herr Präsident. Da habe ich einen relativ guten Überblick, Frau Ferne.
Ich wollte sagen, dass diese Entschleunigung, über die immer geredet wird, nach unserer Auffassung besser dadurch erreicht werden kann, dass wir bereits sehr frühzeitig Informationen bereitstellen und den Frauen die Möglichkeit geben, sich mit einer möglichen Situation auseinanderzusetzen, als alles auf 3 Tage zu konzentrieren. Und ich möchte noch einmal an Sie appellieren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie mit uns der Meinung sind, dass Frauen bereits vor einer Pränataldiagnostik das Recht auf umfassende Information und Beratung erhalten sollen, damit sie ohne Bedrängung gut informiert zu einer verantwortlichen Entscheidung gelangen können. Und wenn Sie mit uns der Meinung sind, dass nicht wir als Gesetzgeber festlegen, was eine ausreichende Bedenkzeit ist, sondern die Frauen gemeinsam mit ihrem Arzt bzw. ihrer Ärztin dies entscheiden und auch in schwierigen Lagen die Würde der Frau geachtet und gewahrt wird. Und wenn Sie mit uns der Meinung sind, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Schwangeren und Arzt sowie die freie Berufsausübung nicht durch Androhung von Ordnungswidrigkeit belastet werden sollen, dann stimmen Sie mit uns gegen den Gesetzentwurf von Singhammer, Griese und Lenko und für die liberale Regelung unseres Gesetzentwurfs. Er hält fest an dem Konsens von 1992. Es stehen die Hilfen statt Sanktionen im Mittelpunkt und er achtet die Würde der Frau ebenso wie den Schutz des ungeborenen Lebens.
Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Johannes Hinkammer.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute ist ein guter Tag für dieses Parlament. Vor einem Jahr hätte es sich kaum jemand vorstellen können, dass es eine breite parlamentarische Basis für zumindest ein Ziel gibt: die Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes. Und bei dem Gruppenantrag haben sich Kolleginnen und Kollegen zusammengefunden, die nicht in einem fortwährenden engsten Schulterschluss stehen, sondern aus verschiedensten Fraktionen, so wie es bester parlamentarischer Tradition entspricht. Unser gruppenübergreifender Antrag hat ein Ziel. Wir wollen Frauen und ihren Angehörigen in einer existenziellen Notlage helfen, und wir hoffen darauf, dass die Zahl der Spätabtreibungen auch sich verringert. Wir wollen nachprüfbare Verbesserungen und es nicht bei weißer Salbe belassen. Und was ist die wichtigste Hilfe, die man anbieten kann? Die wichtigste Hilfe für eine schwangere Frau, die in einem Gespräch mit dem Arzt mit einer solch für sie schlimmen Diagnose Nachricht konfrontiert wird, ist ein Recht auf umfassende Beratung und eine Verpflichtung, in einem Bündel von Pflichten des beratenden Arztes darauf einzugehen. Das ist zunächst einmal die eigene Beratungspflicht des Arztes. Das ist aber auch die Pflicht, weitere Ärzte hinzuzuziehen, die Erfahrungen, spezielle Erfahrungen haben. Das ist eine Hinweispflicht auf psychosoziale Beratungsstellen. Und das ist eine Vermittlungspflicht zu psychosozialen Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. Eine Mindestbedenkzeit ab der Diagnose ist keine zusätzliche Belastung, sondern ist in diesem Programm der erweiterten Unterstützung notwendig. Und dabei ist uns auch besonders wichtig, dass diese Dauer des Überlegens beginnt mit der Diagnose, mit dem Zeitpunkt dann, wenn die Frau konfrontiert wird, dann braucht sie Zeit zum Nachdenken. In dem anderen Entwurf würde diese Zeitdauer erst starten, wenn der Arzt seinen Entscheidungsprozess beendet hätte mit der Indikation. Das ist ein späterer Zeitpunkt und der empfinden wir als nicht so günstig. Ich möchte mich an dieser Stelle vor allem aber auch bedanken für die zustimmende Begleitung, die wir von Verbänden, Institutionen erhalten haben. Und ich möchte gerade zu diesem Punkt auch der Zeitdauer des Nachdenkens auch für die Unterstützung danken, durch viele Zuschriften, wie beispielsweise auch durch den Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, die noch am 4. Mai erklärt haben, dass diese Mindestbedenkzeit von wenigstens 3 Tagen auch zeitlich vor der Zumutung möglichst rascher Entscheidungen geschützt zu werden, den Frauen dient. Es ist immer wieder auch noch die Frage nach der Statistik aufgetaucht. Statistik ist sicherlich in diesem Gesamtzusammenhang eine Thematik, die nicht ganz im Zentrum steht. Warum brauchen wir eine statistische Verbesserung? Wir brauchen sie deshalb, weil Politik, Experten und Ärzte keine belastbaren Zahlen haben. Das hat die Bundesärztekammer beispielsweise auf der offiziellen Anhörung im Familienausschuss erklärt und darauf hingewiesen, dass es klare Löcher gibt, die eben keine präzisen Aussagen ermöglichen. Und gerade auch zuletzt, in den letzten Tagen, hat die Bundesvereinigung der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung noch einmal eindrücklich geworben, auch darauf, doch einen klaren Erkenntnisstand zu gewinnen, was tatsächlich richtige Zahlen sind und was sich für eine Dimension der Problematik hinter den jetzigen statistischen Erhebungen verbirgt. Deshalb werbe ich für diese statistische Erhebung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, am Ende einer manchmal, sicher auch emotional, aber immer mit großer Ernsthaftigkeit geführten Debatte außerhalb und innerhalb des Deutschen Bundestags, möchte ich allen danken, die in einem langen und wahrhaft intensiven Diskussionsprozess das Trennende verkleinert und das Gemeinsame erweitert haben. Ich danke allen, die über Grenzen von Fraktionen und sonst oft festgefügten politischen Blöcken hinweg die gesetzlichen Rahmenbedingungen verbessern wollen. Ich weiß, dass viele dabei bis auch an die Grenzen des Zumutbaren für sich und ihre politischen Freunde gegangen sind. Ich danke Ihnen allen. Es hat sich gelohnt und ich bitte um Unterstützung unseres Entwurfs.
Ich schließe die Aussprache und bitte darum, dass Sie vielleicht noch einen Augenblick Platz nehmen, weil eine Reihe von Erläuterungen notwendig sind zu einem Abstimmungsverfahren, das ja nicht ganz den Üblichkeiten sonstiger Gesetzgebungsverfahren entspricht. Deswegen muss niemand Sorge haben, er könne irgendwann das Aufrufen der ersten von zahlreichen namentlichen Abstimmungen verpassen. Ich möchte zunächst allen Kolleginnen und Kollegen, nicht nur denen, die gerade in dieser Debatte gesprochen haben, herzlich dafür danken, dass sie über viele Monate hinweg, über die Fraktionsgrenzen hinweg, sich in einer bemerkenswerten Weise um eine angemessene, sachgerechte und tragfähige Lösung einer besonders schwierigen Fragestellung bemüht haben, die den Gesetzgeber vor ganz besondere Herausforderungen stellt. Diese Bemühungen sind vorhin von vielen Rednerinnen und Rednern zu Recht wechselseitig anerkannt und gewürdigt worden. Ich will eigentlich nur noch zur Ergänzung darauf hinweisen, dass diese Bemühungen ja nicht heute im Plenarsaal begonnen haben, sondern sie haben jetzt über Monate hinweg eher unauffällig stattgefunden. Und da sich ja das öffentliche Bild parlamentarischer Entscheidungsprozesse ganz wesentlich über diesen Schlussakt vermittelt, ist der Hinweis vielleicht nicht gänzlich überflüssig, dass ein beachtlicher Teil dieser im konkreten Fall besonders langwierigen und sorgfältigen Urteilsbildung eher unauffällig über Monate hinaus stattgefunden hat. Zweitens, ich weise darauf hin, dass zu den Gesetzentwürfen, über deren Alternative bzw. Zusammenführung ich nachher einige Erläuterungen vortragen werde, dass es hierzu einige Erklärungen zum Abstimmungsverhalten einiger Kolleginnen und Kollegen gibt nach § 31 unserer Geschäftsordnung. Die Kolleginnen und Kollegen Marie-Louise Beck, Ilja Seifert, Hubert Hüppe, Thilo Hoppe, Michael Brandt und Cornelia Pieper haben solche Erklärungen abgegeben. Frau Pieper wie Frau Gruß weisen im Übrigen darauf hin, dass sie fälschlicherweise im Rubrum des einen Antrages Sinkhammer aufgeführt werden. Das wird im Protokoll entsprechend korrigiert. Ich darf Sie nun auf das Abstimmungsverfahren hinweisen, über das es Einverständnis zwischen den Fraktionen gibt, auch auf der Basis der Vorberatungen im federführenden Ausschuss. Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 12.970, die Ihnen vorliegt, empfohlen, über die Vorlagen einen Beschluss herbeizuführen. Dabei hat er ein bestimmtes Votum nicht abgegeben. Zunächst wird über den zusammengeführten Gesetzentwurf der drei Gruppen Sinkhammer, Griese und Lenke abgestimmt werden. Dazu wird in zweiter Lesung eine getrennte Abstimmung verlangt, wobei über beide Teile dieses Gesetzentwurfs jeweils namentlich abgestimmt wird. Danach müssen wir dann bis zur Auszählung dieser Abstimmungsergebnisse die Sitzung unterbrechen, weil das die Voraussetzung dann für die Schlussabstimmung ist. Sollte ein Teil des Gesetzentwurfs nicht die Mehrheit finden, müssen wir über den verbleibenden Teil des Gesetzes erneut in zweiter Lesung befinden. Auch diese zweite Lesung würde dann namentlich abgestimmt. Die Schlussabstimmung nach zweiter Lesung soll ebenfalls namentlich erfolgen. Wir würden dann das Abstimmungsergebnis auszählen und dafür die Sitzung unterbrechen müssen. Der Gesetzentwurf der Gruppe Humme wird nur dann abgestimmt, wenn der zusammengeführte Gesetzentwurf, über den wir zuerst abstimmen, keine Mehrheit gefunden haben sollte. Wenn er zur Abstimmung kommt, wird auch über diesen Gesetzentwurf namentlich abgestimmt. Und nachdem wir dann über die Gesetzentwürfe abschließend befunden haben, rufe ich die beiden Anträge der Gruppen Dr. Tackmann und Humme auf, über die ebenfalls namentlich abgestimmt wird. Ich werde mich bemühen, vor den jeweiligen Abstimmungen noch einmal zu verdeutlichen, was nun im Augenblick konkret der Gegenstand der aufgerufenen Abstimmung ist. Aber wir sind uns sicher alle einig, dass gerade dieses Thema eine besondere Sorgfalt verdient. Wir kommen nun zu den Abstimmungen unter dem Tagesordnungspunkt 3a. Hier geht es um die Abstimmung über den von den Abgeordneten Volker Kauder, Renate Schmidt, Johannes Sinkhammer und weiteren Abgeordneten eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes auf der Drucksache 11106 sowie über den von den Abgeordneten Kerstin Griese, Katrin Göring-Eckert, Andrea Nahles und weiteren Abgeordneten eingebrachten Gesetzentwurf auf der Drucksache 11347 und über den von den Abgeordneten Ina Lenke, Sibylle Laurisch, Ulrike Flach und weiteren Abgeordneten eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes auf der Drucksache 11330. Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend empfiehlt unter Ziffer römisch 1 seiner Beschlussempfehlung auf der vorhin zitierten Drucksache, die genannten drei Gesetzentwürfe zusammenzuführen und über die vom Ausschuss vorgelegte Fassung eines Gesetzes zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes einen Beschluss herbeizuführen. Dazu regt der Ausschuss die von mir vorhin vorgetragene Trennung in die beiden Teile des Gesetzentwurfs an. Wir stimmen also zunächst ab über die Artikel außerhalb des Statistikteiles. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir zu diesem zusammengeführten Gesetzentwurf insgesamt bis zu 4 namentliche Abstimmungen durchführen müssen. Da getrennte Abstimmung beantragt ist, stimmen wir zunächst ab über Artikel 1 Nummer 1 bis Artikel 1 Nummer 3 Artikel 2 sowie Einleitung und Überschrift in der Ausschussfassung. Ich hoffe, dass niemand Zweifel über den Gegenstand der Abstimmung hat. Jedenfalls wird er nicht geltend gemacht. Ich habe auch den Eindruck, dass alle Abstimmungsurnen mit Schriftführerinnen und Schriftführern versehen sind, da oben auch oder nicht. Das ist der Fall. Dann eröffne ich hiermit die erste namentliche Abstimmung.